Wie sehr die Welt unter unseren Füßen uns tatsächlich fremd sein wird, ist noch nicht klar. Und wie sich die Veränderungen bemerkbar machen, bleibt eine offene Frage. Den Umweltfreunden, die die Natur lange als außerweltlichen Rückzugsort angepriesen haben, ist es zu verdanken, dass wir ihre Zerstörung nun als etwas betrachten, das fernab unseres modernen Lebens abläuft. So weit davon entfernt, dass die Verheerungen die bequemen Formen einer Parabel annehmen. Wie Geschichten von Aesop. Wir ästhetisieren sie, auch wenn wir wissen, dass die Verluste tragisch sind. Der Klimawandel könnte bald schon bewirken, dass sich Bäume im Herbst einfach braun färben. Und dann werden wir ganze Malerschulen, in denen sich jahrhundertelang alles darum drehte, die Rot- und Orangetöne zu treffen, die wir nicht mehr zu Gesicht bekommen, wenn wir auf der Straße aus dem Autofenster schauen, in einem völlig anderen Licht betrachten. Die Kaffeepflanzen in Lateinamerika werden keine Früchte mehr tragen, und die Häuser am Strand werden trotz immer höherer Stelzen trotzdem noch überschwemmt werden. In vielen Fällen reicht schon der Blick in die Gegenwart. Allein in den letzten 40 Jahren sind laut dem World Wildlife Fund mehr als die Hälfte aller Wirbeltierarten ausgestorben. Und die Anzahl der fliegenden Insekten ist in den letzten 25 Jahren um 3/4 zurückgegangen, wie eine Studie deutscher Naturforscher ergab. Der empfindliche Tanz der Blumen und ihrer Bestäuber ist gestört. Ebenso wie das Wanderverhalten des Kabeljaus, der von der amerikanischen Ostküste Richtung Arktis geflohen ist und sich so den Fischern entzieht, die seit Jahrhunderten mit ihm ihren Lebensunterhalt verdienen. Ebenfalls gestört ist der Winterschlaf des Schwarzbären. Viele der Tiere bleiben jetzt das ganze Jahr über wach. Tierarten, die sich über Millionen Jahre auseinanderentwickelt haben, aber durch den Klimawandel örtlich zusammengeführt wurden, vermehren sich erstmals miteinander, was ganz neue Mischlingsformen hervorbringt. Etwa den Pizzlybär und den Koiwolf. Zoos sind bereits heute Naturkundemuseen. Kinderbücher hoffnungslos veraltet. Auch ältere Fabeln werden umgeschrieben. Die Geschichte von Atlantis, die seit Jahrtausenden existiert und fasziniert, wird sich mit der wahren Geschichte der Marshallinseln und von Miami Beach messen müssen. Beides Orte, die sich durch ihr Versinken in Schnorchelparadiese verwandeln. Das merkwürdige Märchen vom Weihnachtsmann und seiner Geschenkewerkstatt in der Polarregion wird noch seltsamer klingen, wenn die Sommer in der Arktis eisfrei bleiben. Und die Frage, wie wir die Odyssee lesen werden, wenn sich der Mittelmeerraum in eine Wüste verwandelt hat. Wie der Glanz der griechischen Inseln darunter leiden wird, wenn eine Decke aus Sahara-Staub dort dauerhaft den Blick in den Himmel trübt. Oder was es für den Stellenwert der Pyramiden bedeutet, wenn der Nil austrocknet, löst schmerzliche Empfindungen aus. Außerdem werden wir die Grenze zwischen den USA und Mexiko wohl ganz anders betrachten, wenn sie nur noch eine Linie im trockenen Flussbett des Rio Grande ist. Er wird schon heute Rio Sand genannt. Der arrogante Westen hat 5 Jahrhunderte lang verächtlich auf diejenigen hinabgeschaut, die von tropischen Krankheiten heimgesucht wurden. Und man fragt sich, wie sich das verändern wird, wenn die Malaria- und Denguefieber übertragenden Moskitoarten auch in Kopenhagen und Chicago umherschwirren. Wir verstehen Geschichten über die Natur jedoch schon so lange als Allegorien, dass wir anscheinend nicht in der Lage sind, zu erkennen, dass die Bedeutung des Klimawandels über eine Parabel hinausgeht. Er umgibt uns, beherrscht uns auf ganz reale Weise. Unsere Ernteerträge, unsere Pandemien, unser Migrationsverhalten und unsere Bürgerkriege, Kriminalitätswellen und häusliche Gewalt, Hurricanes, Hitzewellen, Sturzregenfälle und Megadürren, den Verlauf unseres Wirtschaftswachstums und das, was damit zusammenhängt. Und das ist heute nahezu alles. Allein in Südasien könnten sich laut der Weltbank die Lebensumstände von 800 Millionen Menschen bis 2050 rapide verschlechtern, wenn wir bei den Emissionen so weitermachen wie bisher. Und vielleicht würde eine Verlangsamung des Klimawandels sogar zeigen, dass der Wohlstand dessen, was der schwedische Humanökologe Andreas Malm als fossilen Kapitalismus bezeichnet, nur eine Illusion ist, die allein dadurch ein paar Jahrhunderte lang aufrechterhalten wurde, dass wir den Energiewert der fossilen Brennstoffe zu dem hinzugerechnet haben, was vor Holz, Öl und Kohle eine ewige malthusianische Falle war. In dem Fall müssten wir das Bild, dass der Verlauf der Geschichte unaufhaltsam mit materiellem Fortschritt verbunden ist, korrigieren. Zumindest in Bezug auf zuverlässigen und weltweiten Fortschritt. Und irgendwie damit zurechtkommen, wie sehr dieses falsche Bild selbst unser Denken geprägt hat, oft auf tyrannische Art und Weise. Anpassungen an den Klimawandel werden oft nur unter dem Gesichtspunkt betrachtet, was sie dem Markt einbringen. Aber in den kommenden Jahrzehnten wird sich diese Sichtweise wohl drehen. Dann ist begrenzter Wohlstand etwas, das die aggressiveren Maßnahmen mit sich bringen. Jeder Grad Erwärmung, hat man errechnet, kostet ein Land in den gemäßigten Breiten, beispielsweise den USA, etwa 1% des BIP. Und laut einer kürzlich veröffentlichten Studie würde ein Temperaturanstieg um 2 statt um 1,5 Grad die Welt 20 Billionen Dollar kosten. Denken Sie noch 1 oder 2 Grad weiter und die Zahl schießt nach oben. Das ist der Zinseszins der Umweltkatastrophe. Eine Erderwärmung um 3,7 Grad würde Schäden im Wert von 551 Billionen Dollar verursachen, haben Untersuchungen ergeben. Dabei beträgt das weltweite Vermögen heute gerade 280 Billionen Dollar. Wenn sich unser CO2-Ausstoß weiter so entwickelt wie bisher, ist die Erde 2100 4 Grad wärmer. Setzt man pro Grad 1% des BIP an, ist bis dahin jede Chance auf Wirtschaftswachstum mehr oder weniger vertan. Denn das hat seit mehr als 40 Jahren nie die Grenze von 5% überstiegen. Eine Randgruppe besorgter Wissenschaftler nennt diese Aussicht stationäre Wirtschaft. Aber letztendlich bedeutet sie eine umfassende Abkehr von der Wirtschaft als Leitstern und vom Wachstum als Lingua Franca, in der wir im modernen Leben all unsere Hoffnungen und Ziele ausdrücken. Der Begriff stationär passt auch zur schleichenden Angst, dass die Geschichte eben doch keine fortschreitende Entwicklung ist, wie wir eigentlich erst seit wenigen Jahrhunderten glauben, sondern eher zyklisch abläuft, wie wir es in den Jahrtausenden zuvor für gesichert hielten. Mehr noch, in dem Bild, das uns das Konzept der stationären Wirtschaft von einem naturgegebenen Wettkampf um die Ressourcen vermittelt, erscheint alles, von der Politik über den Handel bis hin zum Krieg, wie ein brutales Nullsummenspiel.